Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Folge 31 von Heelturn im Sport 1 Wrestling Podcast. Heute bin auch ich wieder dabei und wie immer an meiner Seite Martin. Servus Martin.
Hallo Markus, grüß dich. Bist du gut heimgekommen?
Ja, jetzt mittlerweile gejetlaggt, wieder in der gleichen Zeitzone. Nur wenige Kilometer sind wir entfernt. Deswegen haben wir trotzdem, der Jetlag hat ganz gut gepasst, denn ich konnte die letzte Nacht produktiv nutzen und AEW Double or Nothing angucken. Du hast uns ja schon sehr gut mit bekannter Geläutschaft auf den Pay-Per-View vorbereitet.
Mit was Margrethe sagst du? Günter Zapf, genau. Könnt ihr euch, ich sage euch, ihr könnt das auch im Nachhinein noch gut anhören, speziell eigentlich alles, aber vor allem auch die zweite Hälfte, wo Günther und Mike über ihre eigene Vergangenheit als WCW und WWF, WWE-Kommentatoren, Impact, Lucha Underground, also da ist einiges an Anekdoten drin. Tom Gerhardt und Pamela Anderson kommen auch drin vor. Also hört da im Nachhinein gerne auch noch rein.
Ja. Haben nichts ausgelassen, also immer rein mit, immer anhören. Ist für mich auch als Hörer, erstmals nur als Zuhörer von Heelturn, sehr unterhaltsam. Du, aber lass uns doch mal auf aufs Kerngeschäft zu sprechen kommen. Bevor wir in Details gehen, die Details, die sich in erster Linie aus meiner Sicht die Schlagzeilen beherrschen, natürlich eher nicht der Pay-Per-View an sich, sondern das, was davor passiert ist. Aber was sagst du denn grundsätzlich zu dem, was letzte Nacht passiert ist?
Erstmal so der Pay-Per-View an sich?
Genau.
Ja, viel Gutes schon auch, aber ein bisschen lang.
Zu viel Unnötiges, ne?
Ja, ne, es ist, also man kommt in ein Dilemma. Es ist ja, langsam geht's ja los wie die WrestleManias von WWE, bevor die da zusammengestrichen haben, ne. Also man will jedem einen Platz verschaffen und es hat ja auch jeder an sich verdient. Und bei 4 Pay-Per-Views pro Jahr, also ist ja auch jeder, schmerzt ja auch jeder, der jede Entscheidung irgendwie einen da nicht hinzulassen. Gut, jetzt ist bald gar nicht mehr 4 Pay-Per-Views im Jahr, sondern es werden mehr und ich glaube, das ist höchste Zeit dafür, weil, ja, also. Das, also die Masse, geht schon ein bisschen auf Kosten von Klasse, das ist leider so, ja.
Ja, man muss ja sagen, selbst so Matches wie Darby gegen Kyle waren jetzt auch keine schlechten Matches, aber sie waren einfach unnötig und hätte man auch bei AEW Dynamite als Main Event platzieren können und dort gut aussehen lassen. Hier war es eher so, ja gut, jetzt muss es unbedingt noch rein, warum muss es rein? Und das geht halt unter und das ist schade. Aber klar, wie du schon sagst, alle ja, Leute haben Platz auf der Karte verdient, aber dass sie den jetzt halt, ja, ist ein schwieriges Thema.
Ja, es ist halt irgendwo so, es gilt so die alte Devise, wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Irgendwo, dann mangelt es auch irgendwo an der Akzentuierung, ne? Also letztlich das Punk-Page-Match war am Ende das Highlight und hat so funktioniert, genau wie es war. Aber ja, ich denke schon, ich weiß nicht, ne? Also irgendwo, es würde dem Pay-Per-View schon gut tun, dass sich da einfach ein bisschen mehr zu fokussieren. Wenn ich hinterher höre, dass Tony Khan auf dem Medienkonferenz gesagt hat, deswegen, ja, aus kommerzieller Sicht war es jetzt aber gut und wichtig, den Pay-Per-View zu verlängern, das hat uns da geholfen. Ja, aus kommerzieller Sicht ist es auch gut, dass Raw 3 Stunden statt 2 Stunden geht, aber wir reden da ja seit Jahren drüber, dass das halt ein Dilemma ist, ne, zwischen kommerziellen Interessen und Faninteressen.
Ja, vor allem hat man es halt auch gemerkt an den Zuschauern, die können halt keine 5 Stunden am Stück durchdrehen. Zum Glück hat das Arnicky-Match dann nochmal die Fans zum Aufdrehen bewegt, aber davor war halt schon eine Zeit lang die Luft raus. Und das war auch, darunter auch zum Beispiel Kyle gegen Darby darunter gelitten hat. Und deswegen ist vielleicht wirklich schon besser, die Qualität punktuell zu setzen, beziehungsweise vielleicht nicht monatlich, aber anstatt 4 beziehungsweise mit Forbidden Door 5 Pay-Per-Views vielleicht doch 7, 8 im Jahr zu machen.
Ja, oder Pay-per-TV-Specials mehr aufwerten. Ich meine, letztlich steht ja eh das TV im Zentrum des Ganzen. Das war ja auch mit dieser ganzen Battle of the Belts nochmal etwas anders geplant, wie man hört, dass das nicht einfach nur so eine Stunde, so kleine Stunden-Specials, die da mehr so Throwaway sind, sondern das war eigentlich schon auch größer geplant, aber hat irgendwie nie sollen sein durch TV-Interessen. Ich weiß es nicht mit den TV-Partnern. Ja, das hätte der ganzen Sache schon gut getan. Also wir sind an einem kritischen Punkt, würde ich schon mal sagen, ja.
Ja, aber das war jetzt aus meiner Sicht auch der größte negative Punkt des Abends, also abgesehen von dem, was vorher stattgefunden hat. Deswegen lass uns doch mal auf diesen Schocker zu sprechen kommen. Also Vorgeschichte, MJF, schon seit einigen Monaten spricht er in Interviews offen darüber, die AEW vielleicht nach dem Ablauf seines Vertrages am 1. Januar 2024 zu verlassen. Und wenn Vince McMahon mit dem Geldscheinen wackelt, würde er dem Wege folgen, meint er immer wieder. Dass er sowas sagt, war zur Missgunst von seines Chefs Tony Khan. Und dass die beiden nicht das beste Verhältnis haben, wurde über die letzten Wochen und Monate schon bekannt. Und jetzt kam es irgendwie wohl zum Eklat, so dass MJF am Samstag ein Fanfest hat sausen lassen, eine sogenannte No-Show geliefert hat und wohl für den Samstagabend ein Ticket ein Ticket für ihn aus Las Vegas zur Ostküste in seine Heimat gebucht. Den Flug hat er schlussendlich nicht angetreten und ist dann am Sonntag auch im Eröffnungsmatch angetreten. Allerdings hat er wohl erst kurz vor dem Match die Arena betreten und ist sofort danach wieder abgehauen. Und auch was auffällig war, ist, dass dieses hoch beworbene Match zwischen Wardlow und MJF, was so fast den gleichen Stellenrang hatte wie Punk gegen Hangman, am Tag vorher dann plötzlich gar nicht mehr beworben würde.
Also da wurden Social Media Videos gelöscht auf den offiziellen Kanälen von AEW. Ja.
Genau. Also ist unüblich, weil was mich auch hier richtig stutzig macht, ist, dass Tony Khan auch überhaupt nicht darüber reden wollte in dem Media Scrum danach, weil eigentlich ist er der Mann der offenen Worte und lässt nichts an sich vorbeigehen und kommentiert alles. Deswegen hat man
Das ist aber genau der falsche Eindruck, ne? Weil es ist der Mann ist ein Mann der strategisch gesetzten Worte. Es sind oft viele. Aber manchmal sind es auch gar keine. Und das war jetzt wieder so ein Fall, wo er gar keine Worte gesetzt hat. Und sehr bewusst, ja.
Genau. Aber gut, ja, viele Worte sind es meistens. Dennoch war er gut gelaunt, wie man sehen konnte.
Ja, hat sich dann, was ich auch total auffällig fand, so verwegen, hat dann irgendwo sein Ventil irgendwo stattdessen in Eric Bischoff gefunden.
Stimmt, ja.
Eine gesagt hat, so verwegen, du inkompetenter Depp, erzählst mir hier, Punk ist der erfolgloseste Wrestler aller Zeiten, hier sind meine Geschäftszahlen, zack, 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 zack. Viele Fax und Bullshit und dazwischen, also ja, da gibt's sicherlich, also da kommt der Küchenpsychologe natürlich in einem hoch und denkt sich so verwegen, okay, schlecht hier jetzt jemand den Sack und meint den Esel. Oder schlägt einen anderen Esel und meint den Esel, über den er nicht sprechen darf im übertragenen Sinne.
Ja, ein Bauernopfer quasi.
Sozusagen, ne?
Aber die Frage ist ja, was steckt dahinter? Das ist ja das
Absurde. Jetzt drehen wir natürlich aber trotzdem auch mal dieser Theorie den Raum geben, die jetzt hier natürlich x-tausendfach erstmal der Raum gegeben wird im Social Media und der sicherlich auch jedem, der so und so viel Prozent der Leute, die hier zuhören, sagen, Mensch, Leute, ist doch ein Work.
Naomi und Sascha ist auch ein Work, übrigens.
Naomi und Sascha ist auch ein Work, ja. Ja gut, okay. Ich möchte jetzt niemanden kritisieren, der das meint, ab so einem gewissen, wenn so eine Geschichte noch am Anfang ist man nicht viel weiß darüber, dann klar, dann kann man spekulieren und dann weiß man es nicht genau. Ja, ne? Also klar, wir reden hier über einen Fall, wo als Fakten auf dem Tisch sind, MJF war nicht auf diesem Fanfest. Ansonsten gibt es halt Darstellungen. Ne? Aber andererseits, ne, und andererseits vielleicht, wer als Fan irgendwie gar nicht so mitbekommen hat, hat vielleicht jetzt auch nur mitbekommen, okay, MJF ist da gekommen, er war ja da, hat sich da abfertigen lassen, ne? Aber andererseits, ja, also vor allen Dingen halt vorangetrieben hat das noch mehr als jetzt der gute alte Dave Meltzer, der noch etwas, wahrscheinlich noch in dieser Hinsicht noch mehr auf Zack sein wird bei dieser Story, Sean Ross Sapp von Fightful, also der da wirklich der Treiber dieser ganzen Geschichte, also der nach außen Treiber dieser ganzen Geschichte war, der mit der Behauptung, also beziehungsweise mit dem Bericht, dass es nicht nur ein Gerücht war mit diesem Flugticket, sondern dass er das gesehen hätte, es wurde ihm vorgelegt und unabhängig.
Das haben auch mehrere Outlets bestätigt, ja.
Genau. Und er berichtet eben halt auch nach dem Pay-Per-View unter Berufung auf MJF selber, ohne ihn direkt zu zitieren, aber halt inhaltlich paraphrasiert, ja, MJF hat mir gesagt, er ist unmittelbar vor dem Match gekommen, ist unmittelbar danach wieder gegangen und jetzt hat er erstmal viel zum Nachdenken. Das sind die Worte.
Hm. Ja, also wir lassen mal den Gedanken beiseite, dass es ein Work sein könnte, weil es doch hochgradig unwahrscheinlich ist zum jetzigen Zeitpunkt.
Es ist einfach, diese Theorie des Works wird einfach generell oft überschätzt, weil man hatte immer das Gefühl so, wenn das jetzt alles ein Masterplan ist, ja, aber was nützt der Masterplan? Mit dem ersten Masterplan, okay, hast du jetzt erstmal Fans verärgert, die jetzt bei dem Fanfest auf MJF gewartet haben. Okay, du kannst sagen, bringst das Opfer, aber ist irgendwo doch auch schlecht fürs Image und von AEW, ne? Und also MJF, aber eine Theorie, die ich auf jeden Fall tragfähig finde, ist, ist das irgendwie ein intendierter Work von MJF, also auf eigene Faust? Will er sich hier interessant machen mit der ganzen Geschichte? Was fühlt er wirklich im Schilde? Das sind so Sachen, ja, kann man schwer beziehungsweise eigentlich gar nicht beantworten. Aber will er hier, legt das an auf eine Entlassung durch AEW, will er schnell zur WWE, um dort einen lukrativeren Vertrag zu unterschreiben? Will er sich als Charakter interessanter machen? Denkt er vielleicht gar nicht so sehr ans Geld, sondern will einfach, ja, keine Ahnung, auffälliger Vergleich von Dave Meltzer war so, wegen, he wants to be Brian Pillman. Brian Pillman ist durchs Wrestling nicht reich geworden, aber ist halt bis heute in Erinnerung als derjenige, als das große Mastermind, der den Leuten, inklusive den eigenen Kollegen, eine lange Nase gedreht hat und gesagt hat, so wegen Ella Page, ne, lass mich hier von WCW feuern, tauche dann später bei WCW wieder auf und selbst die Kollegen von WCW wussten nichts davon. Und ist dann am Ende gar nicht so gekommen, weil das alles auch wieder anders gelaufen ist als geplant. Aber ja, ne? Am Ende habe ich ist mein Eindruck, MJF, keine Ahnung, was er will, aber irgendwas, auf jeden Fall will er hier Drama kreieren. Bei AEW habe ich den Eindruck, also das ist nicht so ganz in deren Sinne, was da passiert. Es war sehr kunstvoll, wie jetzt in diesem Match, in diesem Squash von Wardlow gegen MJF, viel geredet wurde und nichts gesagt, aber andererseits auch doch was gesagt, weil, das war alles sehr doppelbürdig, was da gesagt wurde über MJF, über seinen Charakter, von wegen, wie er hier in der Geschäftsbeziehung zu Wardlow immer ständig respektlos war und sich immer in den Vordergrund gespielt hat. Na, das lässt sich alles auch in die Richtung lesen, so von wegen, okay, eigentlich, er meint, hier wird gesprochen über die Geschäftsbeziehung zu Wardlow, aber eigentlich ist gemeint die Geschäftsbeziehung zu AEW. Ja, also ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwie ein Work ist, ein gemeinsam abgesprochener Work. Auf jeden Fall hat es nicht so angefangen, kann immer darin enden, so ist das Wrestling. Aber was bezweckt MJF? Die Fakten, die mich jetzt auf dem Tisch liegen, verstehe ich seine Rechnung nicht. Klar, man könnte sagen, ja, er will sich hier interessant machen, er will der Top-Heel des Business sein. Er will, dass alle ihn bewegen, aber ja, keine Ahnung. Also wir reden in einer Branche, in der es zwei Arbeitgeber gibt, die für ihn das tun können, das, was er will, nämlich ihm eine große Karriere zu ermöglichen. Und ja, also einen davon zu vergrätzen, ist schon mal eine Menge Holz verbrannt damit.
Also erstmal dazu, also vergrätzen, ich glaube, wie man es bei WWE auch in den letzten Jahren gesehen hat, Zeit halt alle Wunden. Dennoch geht mir auch der Plan dahinter nicht ganz auf. Was ist denn, wenn jetzt aus dem Vertrag rauskommt? WWE ist ja auch nicht blöd. Die wissen ja auch, dass er nicht mehr den Stellenwert bei AEW hat und dadurch verliert er auch an Geld automatisch. Ist ja nicht so, dass er das AEW dann behalten will. Also weiß ich nicht, in welcher Hinsicht das sich positiv auf seinen Geldbeutel auswirken soll.
Ja, vielleicht wollen sie ihn behalten, aber sie werden ihm sicherlich nicht $5 Millionen Jahresgehalt jetzt mehr geben.
Genau, und das weiß ja WWE auch. Also werden die vielleicht anstatt 4 Millionen vielleicht auch nur noch 1,5 hinlegen.
Ja.
Keine Ahnung,
jetzt beispielsweise. Und ich denke, Beweis erstmal, beweis erstmal deinen Wert, du.
Genau, kleine, richtig, richtig.
Schlingel.
Also, es ist halt ja immer noch kein Cody Rhodes. Ich sag dir, 75% der WWE-Fans kennen MJF nicht, vermute ich jetzt einfach mal.
Ja, er ist nicht. Also, ne, ich weiß nicht, wie es weltweit ist. Ich glaube, in den USA hält es sich ein bisschen mehr die Waage. Aber trotzdem, ja, ist natürlich WWE als Marke viel größer und MJF. Also, gerade eben auch mit dem Fall Sasha Banks und Naomi, auf den wir auch noch zu sprechen bekommen haben, habe ich, wenn man sich auch irgendwo da Sachen, Vergleiche anschaut, also für wegen, wenn du hier vergleichst, was für eine Social Media Anhängerschaft hat Britt Baker, was für eine Social Media Anhängerschaft haben Sasha Banks und Naomi. Ja, da sind Welten dazwischen. Also einfach die Marke WWE ist einfach immer noch viel, viel stärker und, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Eindruck, der sich so aufdringt, ist so wegen MJF, hat so im Kopf so wegen, ja, okay, ich bin ja hier der große Zampano, ich bin die Zukunft des Business und so oder so, ich kann hier machen, was ich will. Okay, ich möchte jetzt auch nicht zu viel interpretieren, aber man hat schon das Gefühl, dass das so das Mindset ist, ja, also wegen so, dass er hier, ja, es erinnert so ein bisschen an den jungen Shawn Michaels von früher, ne? Mhm. Also der ja auch immer irgendwo, jedes Mal, wenn Vince nicht gespurt hat, hat er gesagt, Junge, ich gehe zur WCW und erfüll mir meine Wünsche, ja. Und das hat eine Weile ganz gut funktioniert, aber es ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre her, das Business ändert sich, Voraussetzungen verändern sich, es spielt sich alles viel mehr in der Öffentlichkeit ab, in der Social-Media-Öffentlichkeit ab und ja, und die Konkurrenz an Stars ist so groß, also ich meine, ich habe jetzt in den vergangenen Jahren schon einige Leute kommen und gehen sehen, von denen es hieß, ja, die sind die Zukunft des Business und die sind die Zukunft der Branche und ja, aber dann Leute, die halt irgendwie aus Gründen, die jetzt weniger schwerwiegend sind als bei, also beziehungsweise schwerwiegender sind als bei MJF, also reden wir hier von Velveteen Dream oder auf Frauenebene Tessa Blanchard, die halt einfach auch irgendwo hinter den Kulissen anscheinend nicht ja so einfach ist, obwohl sie einfach vielleicht mit einer der besten Frauen im Business ist. Aber ja, wenn man sich's verscherzt total mit den Leuten, die halt irgendwo an den Hebeln sitzen, dann im Zweifel dreht sich die Welt auch ohne einen weiter. Das hat man jetzt mehrfach gesehen in den vergangenen Jahren. Und also ich weiß nicht, ob MJF nicht zu sehr drauf spekulieren soll, nicht zu sehr seinen Wert in diesem Kontext nicht doch unterschätzen sollte. So gut wie er ist. Also ich meine, ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, was für Qualitäten in MJF stecken.
Nee, ich wiederhole mich da. Für mich ist er nicht nur die Zukunft, sondern für mich der unterhaltsamste Professional Wrestler, den es zur Zeit gibt.
Ja, man muss ja eigentlich nicht über die Zukunft reden, ne? Aber, genau. Sondern eigentlich ist es die Gegenwart schon.
Absolut,
ja? Die
Gegenwart definitiv. Schon, ja. Ja. Deswegen, also wohin er will, was ihn das bringt, keine Ahnung. Was ihm natürlich wahrscheinlich helfen wird bei WWE-Verhandlungen ist die, denk mal, mit Cody wird schon da ein sehr großer Befürworter auch in den WWE-Reihen sein. Aber ob sich das Spiel, wie er sich jetzt vielleicht denkt oder was auch immer er sich denkt, wirklich in seine Richtung ausgeht, wird die Zeit zeigen. Ich meine, er hat immer noch Vertrag 1,5 Jahre. Ist jetzt nicht so, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tony Khan sagt, ich lasse dich, geh mal zur WWE. Der wird ihn schön, wenn sie nicht wieder klarkommen, würde er jetzt ein Jahr mindestens auf dem Trockenen sitzen.
Was aber, ja, ich gehe auch gar nicht mal so zwingend davon aus, ne? Ich glaube, so wie sich das, wenn man irgendwie einfach die strategischen Moves, die auf dem Tisch liegen, die einfach, ja, einfach passiert sind, ist einfach so, Tony Khan will das ganze Ding jetzt erstmal totschweigen, beruhigen lassen und sagen, ja, lass den See jetzt mal eine Weile ruhen und dann schauen wir mal, ob du in paar Wochen, Monaten mit einer gewissen Aussicht, so für wegen, okay, was für eine Aussicht hast du, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich streik mich hier jetzt weg, ne, und lege es darauf an. Ja. Das sind ja keine guten Aussichten, ne? Und weder hat er jetzt irgendwie, ja, ne, also klar, MJF ist jetzt in dem Match von Wardlow demontiert worden, aber rein theoretisch ist das ja ein Story-Szenario, das man auch so hätte bringen können. Ja.
Ja.
Also von daher, er kann jetzt wiederkommen, er kann sich seinen Heat zurückholen, indem er einfach wieder der Charakter ist, der er ist, und indem er einfach wieder zeigt, was er kann. Und ein wirklich nachhaltiger Schaden muss damit jetzt noch nicht angerichtet sein. Ja?
Also nee, wirklich. Ja. Ganz anders ist es ja, wie ich schon nach unserer letzten AEW-bezogenen Folge gesagt habe, nach seiner Niederlage gegen Punk, war klar, dass das nächste Niederlage gegen Wardlow kommt. Und was für seinen Charakter nicht gut ist. Was jetzt passiert, könnte natürlich perspektivisch auch wieder dem entgegenwirken. Wenn er das überhaupt will. Also, ist ja wirklich, wir diskutieren hier über irgendwas, wo wir die Wurzel nicht kennen.
Und ja, die Wurzel wundert mich ja auch, ne? Also es ist irgendwo, wenn ich es irgendwie vergleiche mit Sasha Banks, Naomi, also irgendwo, wo es Sasha Banks, finde ich auch, ja, nicht so leicht nachzuvollziehen, wenn man irgendwo die Lage einschätzt, aber irgendwo erkenne ich noch eher so für wegen, kann ich auch irgendwo eher nachvollziehen, wo sie steht, aber irgendwie bei MJF denke ich, frage ich mich auch so für wegen, so, ja, also, ist das wirklich, also, warum, ja, ist da hinter den Kulissen so viel schiefgelaufen, was man irgendwie nicht mitbekommt, also wenn man sich irgendwie so seine Karriere vor der Kamera anschaut, kann man sich doch nicht auf den Standpunkt stellen, so für wegen so, boah, ich bin hier im Niemandsland und alles ist hier Mist. Klar, du kannst argumentieren, ja, hätte man schneller auf die Tube drücken sollen bei seiner Karriere, wenn es irgendwie um Titelregentschaften geht oder sowas. Aber ich verstehe es so nicht erstmal, ja. Warum er so, wie die Sache so eskalieren kann. Ja,
verstehe ich auch nicht. Trotz dessen, dass er wirklich all seine wichtigen Fäden verliert im letzten Jahr und in diesem Jahr, dennoch ist es ja kein Grund. Also er wird halt behutsam aufgebaut zu einem Top-Heel. Und ich meine, wie alt ist er? 25, 24? Ja, aber es gibt auch im Fußball immer wieder Leute, die sich für mehr halten, als was sie sind. Vielleicht ist er auch ein Mensch, der von der Persönlichkeit her noch viel zu lernen hat. Wer weiß. Aber ja, du hast schon angesprochen. Ist junges
Alter immer noch, ne? Also
ja, absolut.
Ist das noch Sturm und Drang? Ich weiß es nicht. Ne? Das ist wir mit unseren weit über 30 bis beziehungsweise in meinem Fall 40. Ja,
keine Ahnung. Wir sind schon gesättigt.
Ja, naja, wir können sowas schon nicht mehr nachvollziehen.
Und regen uns über die Jugend auf.
Es ist meine, wenn ja, man könnte noch denken, so wegen, okay, vielleicht in 5 Jahren, wenn er da dann drauf zurückbringt, denke er sich vielleicht, habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja.
Ja. Wenn er dann WWE Champion ist.
Wenn, ja.
Aber lass doch mal zur WWE-Seite wechseln. Du hast schon öfters jetzt angesprochen, Sasha und Naomi. War für mich im ersten Moment, dachte ich auch, puh, so offen, wie die WWE damit umgeht, dachte ich auch erstmal, hey, ist jetzt ja wirklich vom Umgang her komplettes Gegenteil von dem, wie AEW mit MJF umgeht. Sie machen das ja wirklich öffentlich diskutiert und lassen Sasha und Naomi wirklich schlecht dastehen. Und beschuldigen sie, was ich schon sehr verwunderlich finde. Gleichzeitig verstehe ich halt auch nicht, was Naomi und Sasha da machen, weil im Endeffekt weiß man ja anscheinend, dass ihr Vertrag innerhalb der nächsten Monate ausläuft.
Also bei
wenn Sasha auch nicht mehr so lange anscheinend.
Bei Sasha, ja, Naomi, ich lese mal das aus übereinstimmender Quelle. Bei Sasha gab es jetzt eine Quelle, die jetzt nicht die alleretablierteste Quelle war. Dem vertraue ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz, aber ja.
Also
nicht. Kann natürlich trotzdem sein, kann natürlich trotzdem
sein. Es gibt ja einen 3-Jahres-Vertrag, sie ist im August vor 3 Jahren nach ihrem ersten Streik zurückgekommen. Würde passen, wer weiß, aber ja, gehen wir davon aus,
dass jetzt damals waren eher 5-Jahres-Verträge in Mode, also ich weiß es nicht, ne? Ja.
Gehen wir davon aus. Reden wir von Naomi oder von beiden, der Vertrag endet innerhalb der nächsten 12 Monate. Was ist denn jetzt der Vorteil, jetzt streiken? Wenn Sascha gehen will, ist es nicht sinnvoller, das einfach so laufen zu lassen, weil es ist doch kein Geheimnis, dass die Women's Tag Team Titel nichts wert sind. Und das muss ja auch nicht überraschend sein, dass man jetzt streikt, weil man in ein Main Event, sondern ein Programm um die Single Titles gesteckt wird, ist für mich jetzt erstmal verwunderlich. Das heißt ja, dass dahinter noch irgendwas stecken muss. Da muss aber die letzten Monate irgendwas sich was aufgebaut haben, eine große Unzufriedenheit, die jetzt quasi durch diese Ansetzung katalysiert wurde und in einer kompletten Eskalation geändert ist.
Ja, das ist auch plausibel. Also wenn man hört, dass Sasha Banks, was ich plausibel finde, weil das wirkt ja schon immer die ganze Zeit irgendwie nie so, ja, also da gab es ja auch öffentliche Äußerungen von ihr, die auch irgendwie so aufhorchen haben lassen, dass sie pissig sein gewesen sein soll. Also sie war ja, das ist ja eigentlich relativ, glaube ich, inzwischen offener Kenntnisstand, dass sie eigentlich die WrestleMania-Gegnerin von Charlotte Flair hätte sein sollen in diesem Jahr. Dann ist halt Ronda Rousey gekommen. Ronda Rousey hat Vortritt. Versteht man ja nicht, aber ja, wer auf die Zahlen blickt, wer auf die Geschäftszahlen blickt, wer auf, wir haben vorher darüber geredet, wo inwieweit Sasha Banks in öffentlichen Wahrnehmungen einer Britt Baker voraus ist. Ronda Rousey ist halt, Rousey ist die Frau mit den meisten Social Media Followern, ist die Sportlerin mit den meisten Social Media Followern der Welt.
Ja.
Überhaupt. Vor Venus Williams, vor, hast du nicht gesehen. Ja. Also,
enough said.
Einfach der Lottogewinn für WWE. Und dieser Lottogewinn wird natürlich immer eingelöst, wenn er halt zur Verfügung steht, was nicht klar war von Anfang an. Aber jetzt ist es halt klar. Ja, und ne, irgendwo, die Women's Tag Team Title mit Naomi ist irgendwo ein Trostpreis, ja. Und ich glaube, ja, der Kern der Sache wirkt irgendwie so auf mich, ja. Sie hat gemerkt, dass der Trostpreis irgendwo nichts wert ist, ja, weil durch die Art und Weise, wie der Women's Tag Team Title behandelt ist. Ich denke mir auch eigentlich, ja, okay, das hätte einen jetzt nicht mehr überraschen müssen, wer beobachtet, was bei WWE los ist mit den Women's Tag Team Titeln. Also braucht's keinen Einstein, um zu merken, ja, okay, das ist halt, damit wird man jetzt halt mal abgespeist und ja, keine Ahnung, auch irgendwo, was dann irgendwo, was da hieß in der Darstellung, die auch irgendwie anscheinend von einem Bekannten Naomis bei Twitter gestreut worden ist, auf wegen, also dann hieß es dann am Ende, ja, die hätten ja dann als Gegenvorschlag vorgeschlagen, ja, lass doch bei Hell in a Cell uns antreten gegen Doudrop und Nikki Ash, ja. Ja, wäre das jetzt besser gewesen? Also eigentlich ist das, was im Gegenzug vorgeschlagen wurde, wäre Mehrwert gewesen für Sasha und Naomi beide, aber irgendwo haben die sich da etwas versteift. Ja.
Und vor allem, wie cool wäre Naomi gegen Bianca gewesen? Also, ist eigentlich eine coole Paarung.
Sasha gegen Rousey wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja, also aber irgendwo, ja, irgendwo ist glaube ich, da hat sich da eine Haltung versteift, so wegen, nee, das wollen wir nicht. Also man kann wirklich sehr, sehr darüber diskutieren, ob das wirklich, ja, keine Ahnung, also nicht eigentlich im Endeffekt ein Gewinn für die beiden gewesen wäre. Ja. Weil ist doch eigentlich gar nicht ganz schlecht. Also ich meine, Einzelmatches sind bei WWE mehr wert. Das wären definitiv größere Matches gewesen, als jetzt irgendwie gegen Doudrop und Nikki Ash anzutreten. Gerade noch vor dem Hintergrund, dass sie ja eh schon ihr erstes Match verloren haben gegen die, klar. Und das eigentlich eh nur eine Witzveranstaltung gewesen wäre. Also, ja, aber ja, man steckt nicht drin. Ja, ich verstehe es nicht, aber irgendwo ist für mich da auch irgendwie nur eine Erklärung, dass das speziell bei Sasha Banks da einfach wieder, ja, ungefähr das zurückgekommen ist, was schon vor 3 Jahren das Problem gewesen ist. Und ja, jetzt steht man da vorne, ich glaube, noch in der Summe noch ungewisseren Zukunft als MJF.
Ja, vor allem, um den Komplex noch ein bisschen jetzt abzuschließen, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit und viel zu reden. Siehst du, okay, wenn du die 3 Namen, die wir jetzt besprochen haben, siehst du Sasha, Naomi nochmal in WWE, siehst du MJF nochmal in AEW?
MJF, AEW, denke ich schon. Also eigentlich bin ich eigentlich recht sicher, weil, ja, keine Ahnung, es haben beide Seiten nichts davon, das ewig eskalieren zu lassen oder ewig irgendwo sich hinsetzen zu lassen. Bei WWE, ja, Naomi tendenziell ja, Sasha Banks, weiß ich, also Sasha Banks finde ich die kritischste Frage. Was will sie? Will sie nochmal zu WWE? Klar, würde das sicherlich reparieren lassen. Da sind schlimmere Dinge repariert worden. Sie ja auch Stone Cold Steve Austin 2002. Da war eigentlich, wenn man es vergleicht in der Rückschau, ist eigentlich die, also was viele so überrascht hat, dass WWE da so offen drüber redet und die da so öffentlich einen Pranger stellt. Eigentlich war das bei Austin genauso. Und noch
schlimmer. Das ist aber halt schon 20 Jahre her.
Deswegen. Ist halt schon 20 Jahre her, ne? Und irgendwo ist der andere Maßstab. Es gab halt zwischendurch andere Fälle, die anders gehandhabt worden sind, aber ja, keine Ahnung.
CM Punk so beispielsweise.
Glauben. Ja, CM Punk, ja. Aber ja, das war halt auch ein anderer Fall, ne? Da hat man vielleicht noch eher irgendwie die Chance gesehen, okay, den CM Punk, den biegen wir da noch um in die richtige Richtung und lenken das in die richtigen Bahnen. Während das halt, keine Ahnung, in den Fällen entweder nicht so gesehen wurde oder man denkt sich auch, ist ja auch egal. Sasha Banks, ja, mein Gott, ne? Also, ob mit oder ohne Sasha Banks, davon geht die Welt auch nicht unter. Also man muss es ja fast so sehen, also so wie WWE diese Sache behandelt hat, muss man einfach eindeutig konstatieren, dass sie im Zweifel der Meinung sind, ohne Sasha Banks geht die Welt ja auch nicht unter. Ohne Naomi denke ich sicherlich auch nicht. Ja, und das ist jetzt die Lage. Und jetzt hängt's, ich glaube, jetzt liegt der Ball im Feld bei Sasha Banks. Sie können jetzt sagen, okay, ich will nochmal zurück zu WWE, dann wird das sicherlich passieren, aber ich glaube ja nicht, dass er da irgendwie nochmal ja höher vom Status her kommt, als sie jetzt ist. Also als Go-To, nicht geil, um Gottes Willen, als Go-To-Girl wird man sie jetzt halt auch nicht mehr sehen. Ne? Da haben sich einfach andere besser und verlässlicher positioniert.
Und sie ist halt von den Four Horsewomen das, was Dean Ambrose von The Shield war.
Ja.
Man kann den Titel mal geben, aber Ja, Becky und Becky und Charlotte sind halt weiter oben anzusiedeln.
Hm. Ja. Und, ne, und bei AEW, ja. Ja, was will sie selber? Will sie dann irgendwann, wenn ihr Vertrag zu Ende ist, wann immer das ist, will sie zu AEW? Jetzt keine Ahnung, ne? Jetzt in der Situation mit MJF finde ich, sind die Argumente für Tony Khan jetzt auch wieder schon ein bisschen schwerer, ne? Jetzt hast du selber so einen Streikprofi quasi an der Backe und jetzt holst du eine Streikprofi-Profi-Profi-In dazu.
Hm. Als AEW das kannst auch wieder du nicht ein bisschen Nein komisch zu Sasha Banks sagen. Ja. Ne? Du kannst nicht Nein zu Sasha Banks sagen. Ist ja, der Name ist größer, ne, als die ganze Division zusammen.
Absolut, ne? Es wird ja riesig profitieren, was auf was für ein Level. Also, ne, ich habe ja auch schon die Kritik gelesen, so wegen, ja, baut doch lieber mehr die eigenen Frauen aus. Ja, aber so funktioniert's ja nicht. Warum ist die Männerdivision bei AEW 100 mal weiter als die Frauendivision? Einfach weil sie mit vier bekannten Namen arbeiten konnten und die jungen Leute da auch dadurch aus pushen konnten, die Eigengewächsen, ja? Darum ist ja ein Jungle Boy viel, viel weiter als.
Und weil die Männer ungefähr 90% mehr an Airtime kriegen.
Das auch, ja, aber das sind ja, da hängen die Entwicklungen ja auch quasi zusammen, ne? Das eine bedingt ja auch das andere, ne? Wenn da eine Sasha Banks wäre, prinzipiell totale Gamechangerin, ja. Das ja, da voll. Würde alles komplett auf ein neues Level heben. Naomi mit Abstrichen, ja, aber wäre auch ein Gewinn, ja. Aber ja, ne? Aber will sie es? Weiß ich gar nicht. Beim letzten Mal klang es so, als ob sie schon das in ihrem Plan hat, wie es mittlerweile ausschaut, weiß ich nicht. Hat er jetzt auch ein bisschen Hollywood schon, sich in The Mandalorian ein bisschen in den Vordergrund gespielt und treibt das vielleicht voran. Ist nicht umsonst, ist ja, glaube ich, auch ihr Social-Media-Name mittlerweile nicht mehr WWE-Name, sondern ihr bürgerlicher Name, mit dem sie da in den Screen-Credits steht.
Ja.
Also, Sasha Banks ist nicht aufs Wrestling angewiesen, habe ich das Gefühl, denke ich. Und aber ja, es würde andererseits ihr schon auch wieder herumhelfen, weil irgendwo ein Cody Rhodes, ja, bei dem ist, glaube ich, auch durch das Zusammenspiel hier Wrestling, da Entertainment und beides befruchtet sich so gegenseitig. Das ist schon eine Hilfe. Und ja,
wir müssen halt auch sehen, was sie will. Sasha Banks ist Ende 20 mittlerweile, verheiratet.
30, ist sie schon 30?
Kann auch sein, dass sie 30 geworden ist. Stimmt, die ist 30 geworden irgendwann jetzt dieses Jahr. Jetzt kommen
wir
irgendwie. Gut,
wir sollen nicht so viel über das Alter.
Muss man auch mal die Familienplanung im Auge behalten. Vielleicht ist das auch ein Thema. Hm. Ist ja, deswegen schauen wir mal. Ist es interessant? Ich hoffe einfach, alle drei wiederzusehen. Mir ist mittlerweile vollkommen wurscht, wo. Hm. Ich bin einfach nur als Fan der Meinung, dass diese drei Menschen das Produkt nach vorne bringen können.
Ja.
Und AEW ohne MJF ist nicht so geil wie AEW mit MJF.
Ja, wird schon was fehlen. Einerseits schon. Aber andererseits, ich sag auch, wenn wir sie alle drei verlieren, Der Fan an sich ist ein vergessliches Wesen.
Absolut.
Ja, also, ne, heute gehört dir die Welt, morgen bist du halt irgendwo einer, der, über den es vor 2 Jahren mal hieß, ja, aus dem hätte was werden können, aus dem hätte vielleicht sogar richtig viel werden können, aber ja, okay, hat nicht geklappt, ja, okay, gibt 20 andere Wrestler, die ich mag. Ja.
Und 9 Jahre später bist du wieder World Champion.
Wie zum Beispiel
CM Punk. Das ist der Übergang.
Ja.
Zu unserem Main-Event-Thema. Wann war es? Februar 2013 hat Punk letztmalig World Champion gewesen, hat beim Rumble meines Wissens nach gegen The Rock verloren.
Mhm.
Und nun, im Mai 2022, krönt er sich nach nur einem Dreivierteljahr bereits zum AEW World Heavyweight Champion.
Mhm.
Und meines Erachtens nach mehr als verdient.
Ja.
Denn was mit Punk gemacht wurde seit seinem Debüt, hat er Hand und Fuß. Er ist genauso over wie am ersten Tag. Man hat es richtig gut gemacht, die ersten Monate immer so auf Hurra, Hurra. Dann hat man Fäden begonnen, dann diese Hammerfäde mit MJF. Und jetzt der perfekte Übergang zum Titelmatch. Und man muss halt leider auch einsehen, dass für mich der Titelrun von Adam Page einfach nicht so gelungen ist wie die vorherigen AEW World Title Reigns. Und gerade jetzt mit Blick auch auf Forbidden Door ist CM Punk einfach der richtige Titelträger, um AEW publikumswirksam größer zu machen.
Hm. Ja, also ich finde im Endeffekt, wenn du so darauf zurückblickst, klar, ne? Aber es ist auch keine Schande jetzt für Hangman Page.
Nö,
gar nicht. Also Der Mann hat noch viele, viele gute Jahre vor sich. Er ist 30, das habe ich jetzt heute gerade erst nachgeschaut, das weiß ich jetzt auch auswendig. Nee, 31. Er ist Anfang 30 und genau. Und ja, er hat die Zukunft vor sich und er wird noch, glaube ich, einige oder sicherlich noch eine längere. Es war halt mehr so eine Aufbau-Regentschaft, ne? Also so im Sinne von eine, mit der man das Signal gesetzt hat, okay, das ist jetzt jemand, der wichtig ist, der wichtig wird, wichtig bleibt. Aber ja, also ich glaube, es ist keine Schande zu sagen, okay, er ist noch nicht auf dem Level von einem CM Punk, der einfach der gemachte Star ist und der die Riesengeschichte hinter sich hat, der einfach eine noch größere, bedeutungsvollere Geschichte und einfach noch mehr Anhängerschaft hinter sich hat und einfach ja als Business-Produkt einfach noch mehr den Unterschied einfach macht. Und ja, CM Punk ist 43. Man weiß nie, wie lange der Körper dies und das noch mitmacht. Und AEW wäre blöd, da jetzt nicht einzucashen. Und ist, glaube ich, dringender als bei jedem anderen, als auch bei den anderen Star-Verpflichtungen, als bei Bryan Danielson, der noch ein paar Jahre doch auch hat, oder in Adam Cole, der noch viele Jahre hat, und viele andere. Jetzt ist einfach die Zeit von CM Punk, das passt einfach super. Und einfach auch, wie das Ganze hingeschrieben wurde, wie das Ganze hingebuckt, diese vielen Kleinigkeiten, diese vielen Sachen, die da stimmig sind, diese Fehde mit Hangman Page, die erstmal in eine überraschende Richtung gegangen ist, aber am Ende, ja, das Storytelling war einfach wieder großartig, ja. Ringrichter-Bump, wo du denkst, deswegen, wird hier AEW jetzt zu WWE, ne, und dann kommt es aber doch wieder ganz anders. Ne? Es geht nur darum, dass Hangman Page sich diesen Gürtel dann nimmt und überlegt, da setze ich ihn jetzt ein, tut's dann nicht. Und dann am Ende ist es doch ein ganz sauberes Finish, das einem Potenzial die Möglichkeit gibt, das in die eine Richtung, in die andere Richtung oder in die dritte Richtung zu erzählen. Ja? Also erinnert an mich als Oldschool-Fan an WrestleMania 8, Bret Hart gegen Roddy Piper. Da war dasselbe. Da war Bret Hart CM Punk, da war Roddy Piper Hangman Page und anstelle des Gürtels ging es um den Ringgong. Am Ende im Grunde genommen genau dasselbe Finish. Und dann am Ende dieser legendäre Konter von Bret Hart, der den Sleeper Hold auskontert, mit dem oft zitierten, später auch in den Matches gegen Stone Cold Steve Austin oft zitierten Abrollaktion in der Ringecke. Und CM Punk als riesengroßer Bret Hart-Fan wird genau dieses Finish kennen, sehr gut kennen und wahrscheinlich auch einen Blick gehabt haben. Jo. Und das ist jetzt dann auch eine kleine Hommage gewesen, ja, mit der jetzt wieder die Story gut an ein Ende geführt worden ist.
Definitiv. Und jetzt kann sich einfach jeder Wrestling-Fan auf Okada gegen Punk freuen.
Hoffen wir es.
Weil, also, ja. Er meinte ja schon im Media Scrum, Ospreay, Tanahashi und Okada sind on top of seiner Liste, aber ich meine, es gibt ja kein größeres Match für beide Promotions als Punk gegen Okada. Und
definitiv, ja.
Das wird ein surrealer Main Event.
Ja, wenn das der Plan ist. Natürlich könnte man auch irgendwie argumentieren, okay, machen wir diesem Jahr was anderes und steuern auf einen noch größeren Main Event zu, aber ja, man kann es genauso sagen, komm, was soll's, hau raus. Ja.
Ja, hoffentlich. Außer Jay White gewinnt natürlich den Titel noch, was irgendwie jetzt unrealistisch erscheint. Also den New Japan World Title. Aber wir haben noch an diesen unglaublich langen Pay-Per-View noch andere Dinge gehabt, die zu besprechen sind. Du hast schon über Bret Hart geredet. Im Fokus gestern stand aber natürlich sein verstorbener Bruder Owen Hart. Mit Adam Cole hatten wir beide getippt bei unserer vorletzten Ausgabe als Sieger. Britt Baker hingegen ist wieder unerwartet für mich und spiegelt auch ein wirkliches Problem der Frauendivision dar. Man fokussiert alles, was man hat, auf Britt Baker und auf Jade Cargill. Und alles drumherum verwischt ein bisschen. Und hier hätte man meines Erachtens mit Ruby Soho einfach eine leichte Möglichkeit gehabt, einen neuen Star nicht zu erschaffen, aber in die richtige Richtung zu gehen. Klar, jetzt im Endeffekt war es Ton beispielsweise. Wenn man's
vorher anders gebucht hätte, ja, genau.
Ja, aber klar, man hat jetzt am Ende, war klar, wohin man wollte. Man wollte diese schönen Bilder haben mit den farblichen Stimmungen zwischen Adam Cole und Britt Baker und Martha. Und waren schöne Bilder und darauf ging es wahrscheinlich, darauf kam es wahrscheinlich jetzt an im Endeffekt.
Ja, und man kann auf jeden Fall sicherlich auch was draus machen in der Zukunft, ne, dass sie die Premierensieger sind. Ich finde das eine vertretbare Entscheidung. Im nächsten Jahr, glaube ich, sollte man gerade deswegen wahrscheinlich vom Konzept her das Ganze ein bisschen anders ansetzen und halt eben doch vielleicht eben jemanden. Klar, Adam Cole hat es, glaube ich, noch mehr gebraucht, als es Britt Baker gebraucht hat. Braucht er jetzt mal einen großen Sieg, nachdem er bisher quasi an all seinen wichtigen Missionen gescheitert ist bei AEW. Hat er jetzt mal dieses Ausrufezeichen gesetzt. Britt Baker, ja. Ja, hätte es nicht mehr dringend gebraucht, aber ist dann halt auch mal wieder ein Ausrufezeichen, dass sie halt positioniert für, ja, weiß nicht, eigentlich weiß ich gar nicht, ne? Also gegen Thunder Rosa nochmal darauf zurückzukommen, ist jetzt eigentlich nicht so nötig. Ja.
Du hast halt jetzt gerade außer Britt Baker nichts in der Pipeline, was irgendwie annähernd Gefahr für Thunder Rosas bisher harmlosen Titelrun versprüht. Das Match mit Serena Deeb war übrigens auch ganz nett. Deswegen manövriert man sich hier meiner Meinung nach ein bisschen in eine Sackgasse, indem man den Fokus wirklich nur auf diese zwei, drei weiblichen Stars steckt und den Rest ein bisschen vor sich hin trödeln lässt.
Ja, das Athena hätte man ja auch nicht gegen Jade Cargill stellen müssen. Klar, es ist auch eine Option. Sache, aber irgendwo, ja, keine Ahnung, wer fordert jetzt Thunder Rosa heraus? Also da, vor der Frage stehe ich jetzt auch ein bisschen ratlos.
Ja.
Ehrlich gesagt, ja.
Mal sehen. Also, mal gucken, was Tony Khan bietet. Aber mit wenig Zeit kann man halt auch wenig aufbauen.
Ja.
3 Stunden reichen einfach für so ein qualitativ hochwertiges Roster-TV. 3 Stunden TV-Zeit ist halt ein bisschen wenig.
Mhm.
Ja. Naja, schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Und aber bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, muss natürlich noch über ein gewisses Match geredet werden, was schon an purem Chaos grenzte. Willst du mal deine Meinung zur Jericho Appreciation Society und der anderen Seite kundtun?
Ja, man sitzt ja davor und denkt sich so, ja, darüber muss man jetzt auch echt nochmal eine Weile nachdenken. Ist das gut, ist das schlecht, ist das, also unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall noch mehr herausgestochen als vieles andere auf dem Pay-Per-View. Ja. Also es ist ja echt, also Pay-Per-View sind so viele Sachen, die eigentlich wichtig sind, eigentlich auch total untergegangen. Matt Jeff Hardy, Patreon Sand, feiert ein Debüt, die ja auch keine so unbekannte Persönlichkeit ist. Aber ja, ne, ist alles irgendwo, so viel Fokus ist noch abgelenkt worden durch MJF noch zusätzlich. Das hat natürlich herausgestochen, ja. Das hatte auch wieder so, ja, das war das der AEW-Charakter. Ich weiß nicht, ob man damit auf lange Sicht den weiblichen Zuschaueranteil erhöht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, da weiß ich ehrlich gesagt eher nicht. Aber ja, du merkst, die Leute haben da Bock drauf und der eine oder andere hat da, glaube ich, auch die Chance, das entweder zu zeigen, das, was ihn ausmacht, oder mal was zu zeigen, womit er sich eben in den Vordergrund rückt und halt irgendwo einen denkwürdigen Moment ersetzt. Und ist vielleicht dann auch eine Option für Blood and Guts als Rückmatch. Dann hätte das nochmal ein anderes Umfeld. Aber ja, generell schöne Hommage an New Jack übrigens, den Verstorbenen. Dass selbst die Mittel eingesetzt wurde, also dass da die Musik während es da schon wildblütig geprügelt wird, da einfach weiterläuft seinerzeit. Natural Born Killers von Dr. Dre, jetzt hier Wild Thing in der Punk-Version, die man auch aus dem der Film, der hier die Indianer von Cleveland hieß, sehr gut kennt mit Charlie Sheen. Das war sehr denkwürdig und ja, blutig, sehr, sehr blutig. Und dass am Ende Brian Danielson derjenige ist, der tappt in den Walls of Jericho. Interessant.
Ja.
Auch, wunderbar. Kann man auch was draus machen, ne? Gerade wo noch mal dieser Faden mit Eddie Kingston nochmal aufgegriffen worden ist. Ja, ich könnte vielleicht halt auch da in dieser Hinsicht eine Rolle spielen. Ja.
Bisschen verwunderlich, dass Jericho und Kingston waren schon so der Fokuspunkt des Ganzen. Und im ganzen Match gab es meines Erachtens keinen Moment, wo die beiden sich 1-1 im Ring gegenüberstanden. Man hat sich das irgendwie nochmal aufgespart.
Ja.
Da scheint noch nicht alles durch zu sein.
Ja.
Und im Endeffekt war es ja auch der Hass von Kingston gegen Jericho, der zur Niederlage geführt hat. Also man hat hier wirklich, also ich, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von so blutigen Geschichten, aber man hat hier wirklich innerhalb des Matches schöne Storyline-Punkte gesetzt, die zukünftige Entwicklung offen lassen und mich wirklich daran interessieren, zu sehen, wie es weitergeht.
Ja, irgendwo lebt das auch irgendwo. Ja, keine Ahnung, also für diejenigen, die, es wurde auch irgendwie so ein bisschen anschaubarer, also wegen so sowas, die große Gefahr ist ja irgendwie, dass sowas einfach in totales Chaos ausartet, wo man nichts mehr mitbekommt. Aber irgendwo, ja, keine Ahnung, durch diese irren Outfits von der Jericho Appreciation Society, durch diese Präsenz von Chris Jericho, der nicht alltäglich in so einem Match da steckt, mit seiner Star Power, das war noch irgendwie, das ist auch irgendwie so das, was das Ganze von so einem ganz schnöden, schlichten Schlachtfeste abgegrenzt hat, ja. Und ja, also da ist auch eine gewisse Könnerschaft da drin zu sehen, ja.
Ich fand vor allem die Positionierung auf der Card auch sehr, sehr angenehm, weil man halt gemerkt hat, dass dieses, was doch schon ganz anders war als alles andere an diesem Abend, das Publikum auch wieder aufgeweckt hat und frisch gemacht hat. Und es war wichtig, vor dem Main Event nochmal so ein Match zu bringen, was wirklich auch die Fans wieder on fire bringt. Und das Tag Team Triple Threat Match danach war dann auch, hat's auch am Leben gehalten. Also man hat da schon wieder viel richtig gemacht. Ist
den Erwartungen, von denen wir jetzt auch im letzten Podcast gesprochen haben, auch durchaus gerecht geworden.
Ja.
Und richtige, finde ich auch okay. Man hätte mal überlegen können, einem der anderen Teams überraschend den Titel zu geben, aber muss auch nicht. Da gibt's auch gut viele, viele gute andere Alternativen, wo der Titel dann irgendwann weggeht von Jungle Boy und wahrscheinlich diese angedeutete Story mit Christian Cage dann halt stattdessen in den Vordergrund rückt. Ja.
Ja. Aber bitte doch, wenn ein Tag-Team-Titelwechsel stattfindet, vielleicht auch ein etablierteres Tag-Team, anstatt eins, was es seit gefühlt 4 Wochen gibt. Aber ich finde, grundsätzlich hat man mit Double or Nothing wieder einen sehr guten Pay-Per-View hingelegt. Definitiv nicht der beste. Und es gab viel Verbesserungswürdiges, aber ich wurde sehr unterhalten. Wenn ich das nächsten Sonntag bei Hell in a Cell auch sage, bin ich froh.
Jetzt sagst du was. Das müssen wir uns merken und damit die nächste Show eröffnen.
Ja, also ja. Einfach, ich lasse es mal so stehen und wir reden einfach nächstes Mal weiter an diesem Punkt.
Ja.
Genau, und damit sind wir auch durch für dieses Mal, denn in der Kürze liegt die Würze.
Wir wollten jetzt mal diesen bewussten Gegenpunkt setzen zu...
Richtig, richtig.
Zu 6 Stunden Pay-Per-View, wenn man Pre-Show mitzählt, ja, genau.
Endlich mal was Kurzes für alle Leute, die es beim Sport hören und denken, Mist, ich bin noch nicht fertig, macht mal noch 13 Minuten, müsst ihr euch einen anderen Podcast hören.
Nochmal, ja, keine Ahnung, mal der Rest dann jetzt schöne Musik anmachen, vielleicht Wild Thing von... vielleicht Wild Thing noch das John Moxley Theme nochmal anmachen.
Oder hört euch doch zum Beispiel das CM Punk Interview von Heel Turn aus dem letzten Sommer an, wo wir unter anderem über einen möglichen Title Run geredet haben.
Ah,
siehst du? Das
ist gut im Kopf.
Ja, ja, da geht einiges. Ich habe auch über Sasha Banks übrigens geredet mit ihm, über die Filmrolle bei Mandalorian, Kona Reeves. Also es gibt viel, was auch heute noch relevant ist. Deswegen hört euch an, was ihr wollt. Sonst, jetzt reden wir doch wieder so lange, dass wir doch auf 1 Stunde kommen. Deswegen hören wir uns ja auf. Nee,
komm, jetzt lass mal. Jetzt Schluss.
Folgt Martin auf Twitter und Wrestlerzähler. Folgt mir auf Twitter und Instagram als HeelTurnMarkus. Folgt Sport1 Wrestling auf Facebook. Liked und folgt dem Podcast, wo man liken und folgen kann. Schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Martin.
Ciao, Markus.
Good fight, good night.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.